Wunderbar, schön seid ihr alle heute Morgen da, um Gott zu begegnen und sein Wort zu kommen, ihn anzubeten. Und ich möchte zu Beginn der Predigt, wo wir auf sein Wort hören, beten. Danke, Jesus, dass wir in deinen Händen sind. Danke, dass du uns erlöst hast und hier als Gemeinde zusammengestellt hast. Danke, dass du uns Glauben geschenkt hast, dass wir verstehen, was wir sehen, was ist in dieser Welt. Dass wir die erkennen. Danke, dass du uns dein Wort dazu gegeben, dass wir mehr und mehr können glauben, im Wachsen im Glauben, mehr und mehr von dir können verstehen, die erkennen. Und ich bete, dass es auch heute Morgen darf geschehen, dass dein Wort sein Werk an uns tut. Danke, dass du uns Konzentration schenkst, offene Ohren und offene Herzen. Amen. Ich bin mir sicher, eine der folgenden Situationen kommt dir bekannt vor. Du bist zum Beispiel in ein Projekt oder in eine Aufgabe involviert, ist dir gegeben worden und du gibst dich voll rein. Du investierst viel Zeit, viele Ressourcen, deine Nerven und dann kommt der Tag X, wo es eigentlich abzuliefern gilt. Und dann an dem Tag X läuft es aber nicht so, wie gewünscht und wie vorher über eine lange Zeit geplant. Unvorhergesehenes passiert und man steht an dem Tag X unter völliger Anspannung. Und ständig tauchen Überraschungen auf und du musst die alle bewältigen und du scheinst irgendwie nichts mehr im Griff zu haben. Und geniessen kannst du dann den Tag auch nicht so, wie du das vorher vorgestellt hast, geplant hast. Und es können dann in dem Moment oder nachher, wenn du zurückblickst auf die Situation, auf den Tag X, folgende Gedanken kommen. Es hat nämlich da für das aufgeopfert. Viel investiert und das Ergebnis wird dann gar nicht gerecht. Tag X hat nicht funktioniert wie geplant. Es macht sich Enttäuschung breit, eine gewisse Leere. Und im gewissen Sinn leidest du darunter. Aufwand und Ertrag steht im Kinnverhältnis. Du kannst dich auch fragen, sehen das die anderen überhaupt, was ich investiert habe? Selbst wenn der Tag X nicht so funktioniert hat. Ich habe das erlebt, gerade am Freitag, vorgestern, bin ich als Trauzeuge involviert in eine ganze Hochzeit. Und viel investiert, viel geplant, viel Zeit darauf verwendet, das hat mich recht absorbiert, auch von anderem. Und nachher ist eben der Tag X gekommen, der Freitag. Und was ist passiert? Es ist überhaupt nicht so gelaufen wie geplant. Also überhaupt nicht, ist es schon recht überspitzt gesagt, aber es ist vieles nicht so gelaufen wie geplant. Der Zeitplan ist nicht so gelaufen wie geplant. Und ich war den ganzen Tag lang unter völliger Anspannung gewesen. Das hat recht viel Energie gezogen. Und ständig da musst du Überraschungen bewältigen. Und den Tag kann ich nicht so geniessen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber warum habe ich das gemacht? Warum habe ich auch überhaupt zugesagt als Trauzeuge? Ich habe das gemacht, erstens, weil ich die Leute gerne habe, weil ich sie liebe, die mich angefragt haben. Und ich habe das alles auch auf mich genommen und ich bin auch überzeugt, das Brutpaar selber hat eigentlich davon nicht gemerkt, was alles da hinter der Kulisse, sage ich mal, abgelaufen ist, an Überraschungen, an Anspannung, an Problemen, die wir müssen bewältigen. Und es ist ja nicht um mich gegangen, sondern es ist, wenn überhaupt, ums Brutpaar gegangen und für mich ist es eigentlich um Gott gegangen an dem Tag, wo die Hochzeit soll widerspiegeln. Und es ist nicht um mich gegangen. Aber am Samstag oder schon zumindest in der Nacht, wo wir sie heimgefahren, wie am 1 am Morgen, hat sich bei mir eine grosse Enttäuschung breit gemacht. Eine Leere war da, all die Investitionen, für was war sie? Gewesen? Es ist aber nicht um mich gegangen, sondern um etwas anderes. Und darum habe ich all das auf mich genommen. Vielleicht kennst du aber auch die Situation an deinem Arbeitsplatz. Du gehst dir voll in deine Arbeit rein, wo dir auftritt ist. Das ganze Herzblut fließt drin rein. Du gibst dein Bestes. Und das ist natürlich sehr lobenswert. Also, das sollte ich eigentlich alles so schaffen. Aber du bemerkst vielleicht, dass du dich mehr hingibst in deiner Arbeit wie andere in deinem Team. Und dann können Gedanken kommen, wie sieht dein Chef eigentlich, wie du dich aufopferst für seinen Betrieb? Wie das sehen, was du machst, vielleicht auch in deinen Augen mehr wie andere? Oder es könnte auch der Gedanke kommen, sie können ja froh sein, dass sie mich haben im Betrieb. Und auch ich hatte diese Gedanken schon gehabt in einem Betrieb, wo es mir genau so gegangen ist. Und dann als drittes Beispiel, wie sieht das in der Gemeinde, hier in der FEG Lies aus? Wenn du einen Dienst machst, der kann verschiedentlich aussehen. Hier gesehen vor allen im Gottesdienst, wenn man moderiert, wenn man predigt hat, wenn man Musik macht. Ein bisschen mehr fast im Hintergrund. Die Sonntagsschule gehen, die Unterricht gehen, heute am Morgen. Die, die gestern geputzt haben, ist noch mehr im Hintergrund. Manchmal gibt es auch Leute, die sehen das nicht einmal. Es fällt gar nicht auf. Es fällt erst dann auf, wenn es nicht gemacht wird. Daheim Gebetsdienst, wenn man für die Gemeinde betet, Finanzen, die man reingibt, auch da, der Dienst sieht verschiedentlich aus. Leute, die man besucht, ihnen hilft, Hilfsdienste macht und so weiter. Es gibt eine ganze Palette, die man als Dienst tun kann in der Gemeinde. Organisatorisches, planerisches. Der Dienst, den du tust, mit ganzer Hingabe. Und auch da investierst vielleicht viel Zeit, Ressourcen, Nerven. Und auch da kann es zu Enttäuschungen kommen. Und es können Gedanken kommen, wie wird das eigentlich gesehen, wenn ich hier in die Gemeinde investiere? Meine Hingabe. Oder auch vielleicht andere Dienste werden mehr beachtet, eben gerade die, die im Vordergrund sind. Mehr gewürdigt als das, was ich tue. Man fängt an, in einem gewissen Sinn darunter zu leiden. Also, das ist ein Negativfolge davon. Und wenn du diese Situationen und diese Gedanken kennst, am Tag X, in der Arbeitswelt, aber auch in der Gemeinde, dann lass dich ermutigen heute Morgen. Weil um das geht es im Predigttext aus Kolosser 1, die Verse 24 bis und mit 29. Es geht um Hingabe für Gott und den Dienst in und an der Gemeinde. Und darum habe ich den Abschnitt überschrieben mit Hingabe. In Kolosser 1, die Verse 24 bis und mit 29. Und ich lese uns den Text vor, wo ich euch mitlesen in ihrer Bibel. Wir hören dabei auf das lebendige Wort von Gott. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner Kraft, seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus schrieb der Text, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Wir kennen Paulus zuerst als derjenige, der gemeint, wo Jesus Christus bis aufs Härteste verfolgt hat. Der Gemeinde selber viel Leid hinzugefügt hat. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Bis er dann Jesus Christus selber begegnet. Apostelgeschichte 9. Und nach seiner Begegnung mit Jesus, man könnte sagen, seiner Bekehrung, seiner Umkehr, wo ihm Augen sind aufgemacht worden, wo ihn Jesus erkannt hat, nach seiner Begegnung mit Jesus, wird er in die Stadt Damaskus geschickt. Dort war er eigentlich auf dem Weg, auch gewesen, um Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu werfen. Er wird in die Stadt geschickt, auf Damaskus, zu Hananias. Und der redet mit Jesus und sagt zu ihm, das ist doch der, der Gemeinde verfolgt. Der Paulus. Und derjenige soll jetzt zu mir kommen. Er ist doch auf Damaskus gekommen, um die sich zu Jesus bekennen, ins Gefängnis zu werfen. Und jetzt sagst du direkt zu mir. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16, aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, also hier wird jetzt über Paulus geredet, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das sagt Jesus hier im Hananias über Paulus, was ihm wird bevorstehen. Eigentlich der Auftrag, wo Jesus an Paulus gibt. Und von dem schreibt Paulus hier, von diesen Leiden, wo Jesus ihm schon gesagt hat, dass sie werden kommen. Und bestätigt sie, dass sie kommen. Und Paulus schreibt hier, er freut sich über die Leiden. Das ist eigentlich völlig wieder natürlich, wie wir eigentlich sonst wieder reagieren. Wir scheuen uns vom Leiden und eigentlich möglichst viel unternehmen, um Leiden zu entgehen. Paulus nicht so. Er sagt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Paulus wird damit sagen, er freut sich an den Leiden, die er zu tragen hat, im Dienst, für und an der Gemeinde, wo der Kolosser hier, der Gemeinde in Kolossä zugute kommt, wo anderen Gemeinden zugute kommt, wo er dient, wo er gegründet hat, bis heute kommt es uns zugute. Was das für Leiden sind, auf das geht Paulus nicht ein. Aber wo er den Brief schreibt, der Kolosserbrief, sitzt da im Gefängnis. Und ich weiß nicht, ob ihr mal Filme geschaut habt oder so, oder mal informiert habt oder im Geschichtsunterricht mal mitbekommen habt, was Gefängnis zur damaligen Zeit bedeutet. Also unsere Gefängnisse heute ja Hotels. Das war damals nicht so gewesen. Also schon nur der Fakt, dass er im Gefängnis sitzt, ist ein Leiden für ihn. In den Korintherbriefen, in beiden Korintherbriefen, schreibt Paulus auch noch ein bisschen mehr, was seine Leiden sind. Aber hier, bei den Kolosser, erwähnt er sie nicht. Warum? Warum tut Paulus hier seine Leiden nicht erwähnen? Oder nur mal kurz andeuten, dass er leidet? Weil es geht nicht um ihn. Es geht nicht um Paulus selber, dass alle Mitleid mit ihm haben. Sondern es geht um Jesus Christus. Das ist ja der ganze Schlüssel für den Text, dass es nicht um uns geht, dass es nicht um Paulus geht in dem Text, sondern um Jesus Christus. Und für ihn tut er leiden. Paulus schreibt, also beschreibt sich selber als der größte Sünder in 1. Timotheusbrief Kapitel 1, der größte Sünder, auch der die Gemeinde verfolgt hat, ihr selber so viel Leid zugefügt hat. Und der größte Sünder wird erlöst um Gott und um die Gemeinde zu dienen. Man könnte also sagen, vom Werkzeug vom Bösen, der seine eigene Ehre gesucht hat, damals als Schriftgelehrter, der genau gewusst hat, wie welche Gesetze zu befolgen sind. Und Werkzeug vom Bösen für seine eigene Ehre, damit jeder sieht, wie gut er als Schriftgelehrter dasteht. Zum Werkzeug von Gott zur Verbreitung vom Evangelium. Und das war nicht etwa Zufall gewesen, sondern Gott hat sich das genau so gedacht. Er hat genau den grössten Sünder ausgelesen, der ihn selber verfolgt hat, um ihm seine ganze Macht und Herrlichkeit zu zeigen und ihn dann als Werkzeug zu brauchen für die Gemeinde. Das war Gottes Plan gewesen. Paulus zu erlösen und ihn nachher als Diener, als Werkzeug zu brauchen, damit er erstens die ganzen Briefe schreibt, damit wir sie lesen können. Das ist sein Dienst an uns heute. Um ganz viele Gemeinden zu gründen und sie zu unterweisen und ihnen zu zeigen, das Geheimnis vom Evangelium, das so lange Zeit verborgen war, bevor Christus kam. Und wenn Gott einem die Augen dafür auftut und einem immer wieder unterweist, selber in seinem Wort, dann bleibt das verborgen. Und Paulus hilft mit, dass das Geheimnis vom Evangelium, erstens, dass wir das begreifen, er lehrt uns dort drin, er lehrt Kolosser dort drin, und er will, dass wir zur vollen Reife hergelangen als Christen. Das ist sein Auftrag. Und darum schreibt er um das Geheimnis, das verborgen war, ist Vers 26, jetzt offenbar zu machen, seine Heiligen, die der Gemeinde dazugehören. Und das geht Kolosser an damals und das geht heute uns an. Und mit Leiden, die wie Jesus Christus noch ausstehen, wie er schreibt in Vers 24, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnis in des Christus aussteht, meint Paulus nicht, dass er noch irgendwie etwas könnte hinzufügen, wo hier noch würde fehlen, an der ganzen Erlösung, wo Jesus Christus vollbracht hat. Das meint Paulus hier nicht. Sondern die Erlösung, wo Jesus Christus vollbracht hat am Kreuz mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung, ist vollkommen genug. Da muss nicht mehr hinzugefügt werden. Was meint aber Paulus mit dieser Aussage? Paulus meint damit, dass er bei all dem Leiden, das er auf sich nimmt, das er trägt, um das Wort Gottes zu schreiben, irgendwo in den Gefängnissen, um Gemeinden zu dienen, um hin und her zu reisen, um sie zu unterweisen, um noch verachtet zu werden von der Gemeinde, wie bei den Korinther zum Beispiel, nicht ernst genommen zu werden, all das nimmt er auf sich, damit er in jedem einzelnen Heiligen, der zu Gottes Gemeinde gehört, der zu Gottes Gemeinde gehört, mehr und mehr darf sehen, wie das Werk Gestalt annimmt, wo Jesus Christus in diesen Leuten hat angefangen. Er denkt dabei nicht an sich, was ihm es gut tun könnte, sondern er denkt an Jesus Christus und an sein Leben auf dieser Erde, das ist gemeint, weltweit. An das denkt er. Und für das gibt er alles. Warum? Weil er sie liebt. Er liebt gemeint. Weil er Christus liebt. Und weil Gott ihn dafür in Dienst genommen hat. Das ist Hingabe. Das ist Aufopferung im höchsten Maß. Und Paulus ist auch nicht der Erste, der das so macht. Wir sollen dieses Beispiel an Paulus nehmen, das sagt immer wieder an anderen Stellen. Aber Paulus macht nichts anderes, wie Jesus Christus selber nachfolgen. Jesus hat es zuerst da und dann kommt Paulus nach ihm und mit ihm, wir alle zusammen, die so zu seiner Gemeinde gehören, kommen nach Christus. Und so mit so einer Hingabe zu dienen, geht nur, wenn man Jesus Christus selber vor Augen hat. In Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus selber, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgen, sagt Jesus, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Also Paulus erlebt hier genau das, was Jesus gesagt hat. Er als Diener von Gott ist nicht grösser als sein Herr. Und im Gott ist auch nicht besser als sein Herr. Sondern er leidet, so wie Jesus gelitten hat. Und das macht er hier mit dem Text deutlich. Er leidet für die Gemeinde, weil er sie so sehr liebt, wie Jesus Christus gelitten hat, sein ganzes Leben lang. Und im höchsten Maß hier am Kreuz, weil er uns, weil er dich so sehr liebt. Matthäus 5, Verse 10 bis 20. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus Wort. Also für Paulus ist das eine Ehre, es so unter diesen Umständen, mit diesen Leiden, körperlich, psychisch, mit ganzer Hingabe Gott zu dienen und dafür zu leiden. Er hat Christus vor Augen, der das vorher für ihn selber gemacht hat. Und jetzt darf er. Für ihn ist das eine Ehre, so für Gott unterwegs zu sein und ihm so zu dienen. Und eben wie gesagt, dass Gott nur, wenn man eigentlich verstanden hat, was Jesus Christus selber vollbracht hat. Sonst kann man nicht so leiden. Es geht nicht. Sondern es geht nur, und darum die ganzen Verse vorher, wo es um Christus geht, wie hoch und erhaben er ist, wenn man ihn vor Augen hat und mehr versteht, was er vollbracht hat, was er gemacht hat, wie gross die Leiden von Jesus selber war, wie er sich selber aufgeopfert hat, wie er selber die Herrlichkeit verloren hat, wo alles schön ist, wunderbar, kein Leiden. Und Jesus nimmt es auf sich, auf die Erde zu kommen und zu leiden. Wenn man das vor Augen hat, dann erst und auch aus dem raus, kann man ein so ein Leiden auf sich nehmen. Für die Gemeinde. Im Dienst an der Gemeinde. Und wir haben es ja gelesen, in den Worten von Jesus und Matthäus 5, er ist derjenige, der erstens uns in Dienst nimmt, uns im Dienst auftritt, und er ist aber auch derjenige, der uns belohnt. Und das ist auch unsere Hoffnung. Und Belohnung kommt nicht auf dieser Erde. Belohnung kommt in der Ewigkeit. Das ist unser Blick. Es soll nicht auf die Erde gerichtet sein und dass ich hier alles schön und gemütlich habe, sondern unser Blick sollte eigentlich auf die Ewigkeit gerichtet sein. Dort ist unser Ziel und dort wird es uns gut gehen, auch wenn auf der Erde alles mal wird anders aussehen. 2. Korinther 4, Verse 16 bis 17 drücken auch genau das aus. Dass alle Leiden, alle Nöte auf der Erde, die fallen nicht ins Gewicht, wenn man die Herrlichkeit im Blick hat. Was wir eigentlich sollen vor Augen haben. 2. Korinther 4, Verse 16 und 17. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Für das hat Paulus geschaffen. Für das hat Paulus so gelitten. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, ist das Leben auf der Erde im Vergleich zur Ewigkeit ein Hauch. Nicht lang. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtigere Herrlichkeit. Das ist das, was zählt. Die Herrlichkeit am Ende. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, Vers 18 noch, das, was wir hier auf der Erde erleben, sondern auf das Unsichtbare, das, was noch wird kommen, das, was noch nicht ganz da ist. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist Gottes Perspektive. Auf unser Leben und auf unseren Dienst. Und was auch immer du für einen Dienst hast in der Gemeinde. Wie sehr du dich aufopferst, wie sehr Zeit du investierst, Ressourcen, Nerven. Und wie manchmal du auch Enttäuschungen erlebt hast in deinem Dienst in der Gemeinde. Und dort, wo Gott dich auch hergestellt hat, an deinem Arbeitsplatz. Auch dort kann man leiden, wie Beispiele am Eingang gezeigt haben. Oder Gott dir irgendeinen Auftrag gegeben hat, sollst dem und jenem dienen und du planst einen Tag X und es kommt nicht so raus. Gott sieht deinen Einsatz, den du gegeben hast. Und er ist derjenige, der dich dafür reich wird entlohnen. Auch wenn es vielleicht Menschen gibt, die nicht sehen, was du alles machst. Und sich vielleicht nicht bei dir bedanken oder nicht würdigen. Viel wichtiger ist, Gott sieht es. Jeder einzelne Effort, den du leistest, für ihn und für seine Gemeinde. Und er wird dich reich dafür segnen. Manchmal vielleicht schon auf dieser Erde, manchmal sogar sehr häufig auf dieser Erde, aber das soll nicht unser Fokus sein. Unser Fokus liegt auf der Ewigkeit. Wenn wir den Lauf vollendet haben, unseren Dienst beendet haben, dann kommt unsere reiche Belohnung. Und das ist übrigens eine Erkenntnis, wo wir mehr und mehr darin wachsen sollen. Haben wir erkannt, wer Jesus ist, was er gemacht hat, was er mir für einen Dienst aufträgt auf dieser Erde, in der Gemeinde, und was mein Ziel ist. Und ich glaube auch, ich bin fest davon überzeugt, auch wenn man Christen wird fragen, wo genau so leiden, wie Paulus das zum Beispiel beschreibt. Wir kennen das ja gar nicht so. Ich selber lerne es jetzt ein bisschen kennen, als Pastor erlebt man auch solche Sachen. Wenn einer wird fragen, du, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es ist eigentlich ein Job, wo man gar nicht beschreiben kann, was man eigentlich macht. Und was das für Sachen mit sich bringt. Ich weiss noch, als ich in Bern war und es darum gegangen ist, ja, dass ich nachher meinen Weg in eine andere Gemeinde gehe, dass sie hier zu euch geht. Also das habe ich noch nicht gewusst, das war dann am Entstehen. Aber ich weiss noch, als es darum gegangen ist, hey, mein Weg geht irgendwo weiter, habe ich noch zu Gott gesagt, du kannst mir nicht eigentlich wieder einen normalen Job geben. Es ist angenehmer, als Pastor zu sein. Aber es soll auch nicht hier um mich gehen, sondern ich glaube, je mehr man leidet für Christus, desto grösser wird auch die Vorfreude auf die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Weil es so gut geht, und es ist auch nicht alles nur negativ, wenn es gut geht, sondern das ist ja ein Segen von Gott, dass es uns gut gehen darf. Aber wie fest freuen wir uns auf die Ewigkeit? Und ich glaube, die wirklich leiden, für die ist Vorfreude unermesslich gross. Im Dienst für Jesus, wenn sie endlich am Ziel dürfen ankommen. Was ist jetzt der Auftrag, den Paulus hier ausführt, als Diener Gottes, er macht das Geheimnis, das verborgen war, offenbar. Und was ist das Geheimnis? Das volle und ganze Evangelium mit der Kernbotschaft Christus in dir. Und das klingt für uns so salopp. Aber je mehr man darüber nachdenkt, ich glaube, erst dann wird es umso kostbarer. Wenn man darüber nachdenkt, was es gebraucht hat, damit es möglich wird, Christus in dir. Es hat gebraucht, dass Jesus Christus auf die Erde kommt, stirbt, aufersteht, in den Himmel auffährt, seinen Heiligen Geist sendet am Pfingsten. Und das ist der Moment, wo Christus in dir lebt. Und das ist auch einen Auftrag, den er nachher verkündigt da in der Gemeinde. Man sieht, es wird nicht nur den Juden verkündigt, sondern es kommt vor allem auch uns Heiden zu gut. Heiden bedeutet jemand, der nicht zum Volk Gottes dazugehört hat, dem Volk Israel, der nicht von Abraham abstammt. Das sind, so viele weiss, alles mir. Ich glaube, niemand ein gebürtiger Jude. Aber uns kommt das zu gut. Uns ist es verkündigt worden durch den Dienst, der über all die Jahre da wird bis heute. Und dazu gehören auch wir. Auch wir sind mit reingenommen worden in den Dienst. Mit dem Missionsbefehl von Jesus. Weil die Worte in Kapitel 28 lest, ihn verkündigen wir, Paulus und sein Team, die mit ihm auf Reise sind, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür, die sie schaffen. Vers 29. Und von mir klingt da der Missionsbefehl raus. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie das Wort Gottes und sich daran zu halten, dass sie im Glauben wachsen und taufen sie. Das ist das, was Paulus macht und für das müht er sich ab. Und das gilt aber nicht nur für Paulus damals. Es gilt nicht nur für die, die vollzeitlich neu mehr im Dienst sind. Missionare, Prediger, das gilt für jeden, der zu Jesus Christus dazugehört. Und darum ist meine Frage an dich heute Morgen, wie sieht dein Dienst aus, wenn du auch mit reingenommen worden bist, in den Auftrag zu verkündigen. Lass dich in den Dienst nehmen, der junge Leute, Sarah, Freundin nebendran, Delia, Leon. Lasst ihr euch in den Dienst nehmen, wenn Jesus ruft? Wollen wissen, was es euch könnte kosten? Oder auch alle älteren Leute, die schon im Dienst vielleicht waren, wenn sich hier in die Gemeinde reingegeben hat, dass es sie 14 Jahre oder länger schon gibt. Da hat es Leute, die haben sich investiert. Und Leute, die auch in Tischen gelebt haben. Die gelitten haben, die alles investiert haben mit voller Hingabe. Aber hört, es geht nicht um euch, sondern es geht darum, dass ihr Christus dient, immer die volle Hingabe dient, an der Gemeinde, für die Gemeinde. Egal wie der Dienst aussieht, den Gott euch gibt, mit all seinen Facetten. Und der Schlüssel ist, eben auf Christus zu schauen, was es ihn schon gekostet hat. Und dann wird das zu einer Ehre, dass du auch darfst ihm dienen. Und je nachdem solide Aufsicht zu nehmen. Und ich kenne auch ein junges Ehepaar, das ist sogar jünger als ich, das gesagt hat, hey, wir gehen in Mission, Jesus ruft uns dort in ein islamisches Land im Nahen Osten. Und mir hat das sehr schockiert, was ich gesagt habe, in welches Land das sie gehen. Junge Leute. Und sie sagen, Jesus hat uns gerufen. Wir haben das geprüft. Und wir glauben wirklich, dass Gott uns dort in den Dienst nimmt. Wollen wissen, wenn wir vielleicht ein falsches Wort sagen, dann kostet uns das Leben. So eine Hingabe, das hat mich mega berührt. Aber es geht nicht nur um Missionare, die so ganz offensichtlich ihr Leben hergibt. Und ich möchte euch ein paar Impulse geben, was auch für uns hier im Westen, wir, die das gar nicht so kennen, leidensbereit sind, ich glaube sogar leidensscheu geworden sind, was das für uns könnte bedeuten. Zum Beispiel in der Sexualethik. Heute ein grosses Thema, wird weit und breit diskutiert. Und wenn du heute schon dafür einstehst, dass es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau geht und zwischen nichts, nicht zwischen Mensch und Tier, nicht zwischen Mann und Mann und nicht zwischen Frau und Frau. Wenn du für das schon einstehst, dann bist du ein Exot in der Gesellschaft. Wenn du sogar sagst, nein, wenn Mann und Mann zusammenkommen, Frau und Frau zusammenkommen, wie es das Wort Gottes sagt, ist nicht gut. Es ist nicht Gottes Idee. Je nachdem, wie sie die Person auffasst, machst du sie sogar strafbar. Also die Frage ist heute Morgen in vielen Themen, die in der Gesellschaft heute diskutiert werden, stoßt dafür das Wort Gottes ein, mit der Wahrheit, und es kostet dich vielleicht etwas, sogar ein Gefängnisaufenthalt in diesen Fragen. Oder entziehst du dich dem? Und zu dem kommen wir noch, im Kapitel 2, wo es darum geht, wenn man sich von dem lässt abbringen, von dieser Wahrheit, und sie umdrüllt, sodass man sich eben der Wahrheit entziehen kann, und dem Leiden kann entziehen. Zum Beispiel, indem man sagt, wo der Christen ja sehr verbreitet, ja, Gott ist ja ein Gott von der Liebe. Also da, wo Liebe geschieht, das kann man so durchgehen. Auch wenn es Mann und Mann ist, Frau und Frau ist. Nein, das war noch nie Gottes Idee gewesen, und da hat man etwas völlig falsch verstanden. Die Frage ist, für was stehst du ein? Du hast das Wort Gottes so zurechtbasteln, dass es dich nichts kostet. Also stehst du für die Wahrheit ein. Und dann kann es je nachdem ein Leiden geben. Auch bei uns in der Gesellschaft. Oder du verzichtest auf etwas. Ich habe schon manchmal der Laura gesagt, wenn es irgendwie ein Zoben ist und es Zeit ist, zum Hause zu schlafen, es ist nicht lustig, sich dann immer zu trennen, nach Hause zu fahren. Viel schöner wäre es, wenn wir zusammen dort einschlafen könnten. Aber ich stand dafür ein, dass es Gottes Idee war, dass man nur in der Ehe im gleichen Bett miteinander schläft. Und sonst nicht. Und das heisst, ich fahre heim oder sie fahrt heim. Das Verzichten ist das. Spass macht es nicht, aber ich glaube, auf dem liegt ein Segen. Die Frage ist, nimmst du das wirklich auf dich oder machst du es dir einfach und sagst, ich will mich dem entziehen, dem trennen jeden Abend, dem heimfahren und schlaf einfach dort. Das ist so ein Beispiel. Oder dann eben auch, wenn es zu einem Dienst in der Gemeinde kommt, man viel Zeit, viel Nerven auf sich muss nehmen, und es wird vielleicht auch gar nicht gesehen von den Leuten. Es leiden. Der Schlüssel ist, in dem Leiden zeigst du, wer der Herr in deinem Leben ist. Dass es nicht um dich geht, um deine Wünsche, um deine Bedürfnisse, was für dich gerade passt, sondern dass du für die Wahrheit einstehst, für Christus einstehst, ihn durch verherrlichen, dass die Welt rundherum sieht, wer der Herr in deinem Leben ist. Und dass sie die Wahrheit erkennt, dass sie das Licht erkennt. Und wenn sie euch ablehnen, mich ablehnen, sie hat Christus schon vor uns abgelehnt. Wir machen nichts anderes, wie Jesus nachfolgen, wie Paulus uns als Beispiel zu nehmen. Und darum dein Dienst, wer auch immer der aussieht, an dem Arbeitsplatz, und dann dort Christus bezeugst, im Dienst in der Gemeinde, in allen seinen Formen, dient dazu, mit jedem Gebet, mit jeder finanziellen Gabe, mit jedem Dienst in der Sonntagsschule und sonst wo, dient dazu, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Dass Menschen im Glauben wachsen. Um jeden Menschen in Christus Jesus vollkommen darzustellen. Dafür dienen auch wir. Was macht das mit dir? Eher so völlige Enttäuschung? Dann schau da her, was es Christus zuerst gekostet hat, um dich zu lösen. Oder ist es für dich eine Ermutigung, zu dienen mit all den Leiden, die es mit sich bringt? Dann bist du auf dem Weg. Dann bist du auf dem Weg. Weil dann läufst Jesus hinein und du bist nicht grösser als dein Herr. Und sei dir gewiss, Belohnung kommt. Und das Leben ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und es wird sich lohnen dafür. Das ist das, was immer wieder auch gesagt wird. Wir sollen schauen aufs Ziel her. Und nicht auf das Lied auf dieser Erde. Amen.